SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heute mit Torben Hildebrand. Schönen guten Abend. Große Mehrheit, kleine Opposition, die Landespolitik in Niedersachsen sortiert sich neu. Das ist unser Thema heute Abend. Noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten und diese beiden Herren, die freuen sich nach turbulenten Monaten auf besinnliche Feiertage.
Wir machen uns mit Freude an die Arbeit und wenn wir es gut machen, dann werden das auch gute Jahre für Niedersachsen werden.
Diese große Koalition hat gezeigt, dass es möglich ist, jenseits auch von politischen unterschiedlichen Standpunkten zu einem Kompromiss zu kommen.
Stefan Weil und Bernd Althusmann, der SPD-Ministerpräsident und sein Vizeregierungschef, die beiden führen die neue Landesregierung an. Niedersachsen ist jetzt GroKo-Land. Aber läuft das zwischen SPD und CDU wirklich so harmonisch, wie es aussieht? Welche Themen packt die Große Koalition an? Und wem nützt diese rot-schwarze Regierung eigentlich? Darum geht's in der nächsten Stunde. Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Ministern, wir schauen auf die zusammengeschrumpfte Opposition im Landtag und wir klären die Frage, warum haben es Frauen in der neuen Regierung und im neuen Landtag immer noch so schwer? Ihnen eine informative und auch unterhaltsame Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören unser Thema. Heute Abend große Mehrheit, kleine Opposition, Niedersachsens Landespolitik sortiert sich neu. In Berlin ist immer noch nicht raus, wer regiert, klare Verhältnisse dagegen bei uns in Niedersachsen. Die Große Koalition ist seit 4 Wochen im Amt, SPD und CDU haben mit der Arbeit begonnen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns gleich genauer an. Erstmal gibt's den Überblick von Reinhild Buschak.
Mehr als 40 Jahre haben sich SPD und CDU politisch bekämpft. Jetzt regieren beide zusammen. Dass die Partner so schnell und geräuschlos zueinander gefunden haben, hat auch Ministerpräsident Stefan Weil erstaunt.
Wir haben uns miteinander, glaube ich, überrascht und zwar positiv. Das ist ja jetzt der Endpunkt einer wirklich jahrzehntelangen harten Auseinandersetzung. Und da haben sich sicherlich auch viele Vorurteile und Klischees wechselseitig eingeschlichen. Die haben wir, glaube ich, ganz gründlich abarbeiten können in den letzten Wochen.
Nur 2 Wochen brauchten SPD und CDU für ihren Koalitionsvertrag. Weils Kontrahent aus dem Wahlkampf, der CDU-Politiker Bernd Althusmann, ist nun Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister. In der neuen Rolle klingt er so.
Wir wollen dieses Land gut gestalten, eine neue Geschichte quasi für Niedersachsen schreiben. Das ist auch ein Teil von Aufbruch, so wie wir diesen Koalitionsvertrag verstehen.
Dieser Koalitionsvertrag ist ein dickes Buch. Eltern sollen nichts mehr für den Kindergarten zahlen müssen. Die GroKo verspricht zudem neue Lehrer, Richter und Polizisten, außerdem mehr Medizinstudienplätze. Und alle Einwohner in Niedersachsen sollen schnelle Internetanschlüsse bekommen. Während sich SPD und CDU für ihren Koalitionsvertrag feiern, ist die Opposition natürlich enttäuscht. Ambitionslos und unkonkret, so fällt das Urteil der anderen Parteien aus.
Soweit der Überblick über die Große Koalition in Niedersachsen. Michael Ort aus der Redaktion Landespolitik bei NDR1 Niedersachsen ist bei mir. Wir wollen uns Schwarz-Rot noch mal genauer anschauen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Torben.
Ambitionslos und unkonkret, so beschreibt die Opposition den Koalitionsvertrag. Wir haben es gerade gehört. Trifft das denn zu?
Naja, dass die Opposition einen Koalitionsvertrag kritisiert, ist, glaube ich, normal. Als die rot-grüne Landesregierung 2013 angetreten ist, da kommentierten CDU und FDP den damaligen Koalitionsvertrag auch als inhaltsleer. Er strotze vor Binsenweisheiten und Absichtserklärungen. Und im aktuellen Koalitionsvertrag gibt es sowohl, finde ich jedenfalls, sehr konkrete Aussagen als auch eher wolkig formulierte. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Es werden den Kommunen konkret 60 Millionen Euro für mehr Personal in den Krippen zugesagt. Die Leiter von kleinen Grundschulen sollen eine Gehaltsstufe besser bezahlt werden oder der Polizei werden in einem ersten Schritt 1500 neue Beamte versprochen. Das ist sehr konkret, wie ich finde. Aber es heißt eben auch etwas wolkig, die Besoldungsstruktur für Lehrkräfte müsse überarbeitet werden oder die Koalition wolle, Zitat, die Einbruchskriminalität mit zusätzlichen Instrumenten bekämpfen.
Im Wahlkampf gab es ja zwischen SPD und CDU einige Streitpunkte. Was wir eben gehört haben, da waren sich beide Seiten einig, aber es gab nun mal Streitpunkte. Wie geht's weiter mit der Inklusion in der Schule? Wie umgehen mit islamistischen Gefährdern? Wie haben die Regierungspartner diese Klippen umschifft?
Naja, sie haben ganz klassisch Kompromisse ausgehandelt. Bei der Inklusion sieht der so aus, dass vorerst keine weiteren Förderschulen geschlossen werden und dass die Schulen vor Ort quasi bestimmen mit den Kommunen zusammen das Tempo der Inklusion. Und bei den islamistischen Gefährdern sieht es so aus, die CDU wollte die bis zu 18 Monate vorbeugend in Haft nehmen, die SPD hielt und hält das für verfassungswidrig. Geeinigt hat man sich jetzt auf 2,5 Monate, also deutlich weniger.
Nochmal grundsätzlich, wem nützt diese GroKo und wem nicht? Gibt es so eine Art Gewinner und Verlierer?
Ja, also auf der Gewinnerseite sind sicherlich Schüler und Eltern, denn wenn es mehr Lehrer gibt, dann fallen weniger Stunden aus. Oder auch, weil die Kindergartenplätze künftig nichts mehr kosten. Wenn mehr Polizisten eingestellt werden, dann werden die anderen Beamten entlastet und es trägt sicherlich auch ein bisschen was zum Sicherheitsgefühl bei. Verlierer muss man sehen, das könnten unter anderem zum Beispiel die Biolandwirte sein, weil die eventuell nicht mehr so stark gefördert werden wie früher. Dann wird es für die Gegner der Autobahnen A20 oder A39 sicherlich auch ein bisschen schwieriger, denn die Grünen sind nicht mehr in der Regierung und das waren ja sozusagen ihre direkten Verbündeten. Und abgelehnte Asylbewerber könnten unter der GroKo jetzt auch schneller abgeschoben werden, als das noch unter Rot-Grün der Fall war.
Rot-Grün ist Vergangenheit. SPD und CDU haben sich ja über Jahrzehnte nichts geschenkt, haben sich zum Teil kräftig behakt. Ministerpräsident Stefan Weil, auch CDU-Landeschef Bernd Althusmann, im Wahlkampf sind sie sich hart angegangen. Jetzt sitzen sie zusammen, der Koalitionsvertrag ist fertig, Regierung steht. Geht das gut? Können die beiden zusammen Land führen, SPD und CDU, Weil und Althusmann? Geht das gut auf lange Sicht?
Na, zumindest haben sie mal das Kriegsbeil offenbar begraben. Nach allem, was wir so hören, hat es bei den ersten Treffen eine Aussprache gegeben zwischen beiden Seiten. Man soll sich sogar entschuldigt haben für zu heftige Angriffe in der Vergangenheit. So hört man das, wir waren ja nicht dabei. Und bislang merkt man beiden Seiten auch an, die wollen wirklich miteinander, und zwar vor allem regieren. Das ist jetzt sicherlich nicht so ein Herzensprojekt, wie das unter Rot-Grün war. Da war das ja auch von persönlicher Zuneigung der einzelnen Personen getragen und die hält ja sogar in Teilen bis heute an. In der GroKo ist es alles noch, muss man sagen, sehr viel förmlicher. Der Ministerpräsident Weil und sein Stellvertreter Althusmann zum Beispiel, die sind immer noch per Sie. Aber alle gehen da professionell miteinander um und die Ministerien sind ja auch so verteilt, dass sich keiner über den Tisch gezogen fühlen muss.
Keine Herzensangelegenheit, habe ich gerade gelernt. Aber ist dieser Frieden echt zwischen SPD und CDU oder brechen diese alten Kämpfe vielleicht nach 2-3 Jahren wieder auf, je näher es an die nächste Wahl geht?
Also momentan sieht es noch nicht so aus. Ich finde, der neue CDU-Fraktionschef Töpfer, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, als er mit uns Journalisten mal darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, wir werden vertragstreu sein. Aber wir werden gleichzeitig auch mal unterschiedliche Positionen deutlich machen und Akzente setzen. Und ganz ehrlich, bei einer satten Dreiviertelmehrheit, wie das jetzt die Große Koalition hat, ist das natürlich auch sehr viel einfacher möglich, als das bei der Einstimmenmehrheit war, die die rot-grüne Koalition hatte. Und wenn es dann auf die Wahl zugeht, dann werde die CDU ihr Profil auch schärfen, so hat Töpfer dann das dann weiter erläutert. Und aus der SPD war dann auch zu hören, mit dieser Haltung könne man durchaus leben. Also auch da sind sich beide Seiten einig. Also, derzeit deutet nichts darauf hin, dass da größere Konflikte aufbrechen könnten. Aber man muss natürlich die Frage stellen, sind die Konflikte wirklich beendet oder wurden die jetzt nur übertüncht, weil man eben regieren will?
Tja, und da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Hier machen wir erstmal einen Punkt. Wir sprechen gleich weiter und zwar über zwei Themen, die besonders wichtig sind für Niedersachsen. Einmal die Landwirtschaft und dann auch über die Schulpolitik. Was sich dort ändert und was die neuen Minister in den beiden Bereichen planen, das gibt's hier gleich bei NDR1 Niedersachsen. Große Mehrheit, kleine Opposition, Niedersachsens Landespolitik sortiert sich neu. Das ist unser Thema heute Abend. Wir wollen uns jetzt zwei Bereiche näher anschauen, die in Niedersachsen traditionell eine große Rolle spielen, nämlich einmal die Landwirtschaft und dann die Schulpolitik. Fangen wir mit der Landwirtschaft an. Die neue Agrarministerin ist im Amt, Barbara Otte-Kienast von der CDU. Sie kommt vom Dorf, sie ist in Beber im Landkreis Hameln-Pyrmont zu Hause. Dort hat ihre Familie einen Bauernhof. Bevor wir auf die Inhalte schauen, stellt uns Wilhelm Purk erstmal Barbara Otte-Kienast vor.
Ich habe morgens ab 5:30 die Kühe mitgemolken, Kälber getränkt und dann hat der normale Tag einer Frau in so einem Haus angefangen mit Büroarbeit, die dazugehört und eben am Nachmittag ist wieder Stallarbeit dran gewesen.
Es ist ein großer Betrieb, 100 Milchkühe, dazu Bullen und Kälber, 2 Biogasanlagen, allein 200 Hektar Grünland. Barbara Otte-Kienast kennt die Stallarbeit, sie kennt aber auch das, worüber sich viele Landwirte beklagen, die langen Stunden im Büro.
Wir kriegen eben Steuergelder aus Brüssel. Natürlich hat der Mensch ein Anrecht darauf zu erfahren, was wird mit dem Geld. Und daher rührt ja die Bürokratie, sie ist sehr viel und es hat schon genervt.
Nebenbei hat die 53-Jährige Politik gemacht. Sie ist unter anderem stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Beber und sitzt seit 13 Jahren im Kreistag Hameln-Pyrmont. 2014 übernahm sie den Vorsitz des Niedersächsischen Landfrauenverbandes. Die gelernte Hauswirtschaftsleiterin ist politisch aktiv und offen für Neues.
Auf meinem Betrieb arbeitet ein Jeside seit dem 1. Februar. Die Familie lebt bei uns im Ort und ich habe die Familie sofort besucht, ins Herz geschlossen und denjenigen eben bei uns mit angestellt.
Dass Otte Kienast die Arbeit ihres grünen Vorgängers in einigen Punkten lobt, hat überrascht. Ja, das Nitratproblem im Grundwasser sei gravierend. Der Tierschutzplan müsse weiterentwickelt werden. Die Zeit für das Herbizid Glyphosat laufe ab. Bei vielen Themen aber ist die neue Ministerin noch vorsichtig. Sie will zunächst Experten zu Rate ziehen.
Ich lerne mein Haus kennen. Ich habe gute Fachleute in 4 verschiedenen Abteilungen. Und meine Aufgabe sehe ich jetzt darin zu gucken, was sagt mein Fachpersonal dazu? Wie gehen wir damit weiter um dann eben mein eigenes Bild und meine eigene Richtung dort mit einzubringen?
Andererseits macht die neue Ministerin auch sehr deutlich, dass es große Unterschiede zur Politik ihres Vorgängers gibt. Sie ist gegen jede ideologische Verhärtung und fordert mehr Wertschätzung für die Bauern.
Ich möchte an der Seite unserer Landwirte und deren Familien stehen. Ich möchte sie nicht vor mir hertreiben mit Gesetzen und Regelungen und auch nicht nur ideologisch einen Teil der Landwirte bedienen, sondern ich möchte für alle ein offenes Ohr haben und mit den Landwirten zusammen die Landwirtschaft in Niedersachsen weiter nach vorne bringen.
Barbara Otte Kienast von der CDU hat jetzt im Landwirtschaftsministerium das Sagen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Orth aus der Redaktion Landespolitik. Er ist immer noch bei mir. Die Ministerin steht an der Seite der Landwirte, sagt sie. Für die Bauern in Niedersachsen, Michael, muss das kurz vor Weihnachten doch so ein bisschen wie die frohe Botschaft klingen, oder?
Kann man so sagen. Das kollektive Aufatmen der Bauern, das konnte man quasi in ganz Niedersachsen hören. Denn der überwiegende Teil der Landwirte, der hat sich ja in den 4,5 Jahren unter dem grünen Minister Meyer schon eher gegängelt gefühlt und auch zu Unrecht an den Pranger gestellt. Unter der CDU-Frau erhoffen jetzt sich die Bauern mehr Verständnis, so frei nach dem Motto, so würde ich es mal formulieren. Wir wollen uns ja ändern, aber bitte nicht so schnell und auch nur, wenn wir mitreden dürfen. Und da können die Landwirte sich von der CDU-Ministerin sicherlich mehr Entgegenkommen erwarten als von einem grünen Minister.
Muss man denn befürchten, dass die Ministerin wieder alles zurückdreht, was der Vorgänger angefangen hat? Stichworte Tierschutz oder Düngen mit Gülle?
Nein, das ganz sicher nicht. Und Frau Otte Kienast könnte das sicherlich auch gar nicht, selbst wenn sie es wollte. Also zum Beispiel, wie Schweine, Rinder oder Geflügel gehalten werden, das wird nun mal aktuell in der Gesellschaft diskutiert. Und dem wollen sich die Bauern ja auch stellen, dieser Diskussion. Das hat der neue niedersächsische Bauernpräsident ja auch gerade noch mal betont. Der Tierschutzplan, der stammt ja sogar von einem CDU-Landwirtschaftsminister, nämlich von Herrn Lindemann. Und beim Thema Gewässerschutz muss Niedersachsen auch was tun, sonst drohen da empfindliche Geldbußen der EU. Das heißt, mit dem Düngen kann es auch nicht so weitergehen wie bisher. Aber Otte Kienast wird sicherlich einen anderen Ton anschlagen als ihr Vorgänger und sicher auch bereitwillige Anregungen aus der Bauernschaft selbst aufnehmen.
Und die Bauern quasi mitnehmen. Das eine ist ja der Ton. Was ist denn inhaltlich von ihr zu erwarten?
Also da gibt es leider bislang noch gar keine so deutlichen Signale von der neuen Ministerin. Und sie hat auch, anders als viele Kabinettskollegen, ihre Schwerpunkte noch nicht öffentlich vorgestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Prämie für Bauern, die auf Bio umstellen wollen zum Beispiel, gekürzt wird. Dass wieder mehr Ställe mit Landesgeld gefördert werden, als das bisher der Fall war. Oder dass die Ringelschwanzprämie, das war ja ein Lieblingsprojekt vom Vorgänger Meyer, nicht mehr verlängert wird. Da haben ja Bauern Geld erhalten, wenn sie die Schwänze der Schweine drangelassen haben. Und wenn vielleicht in Zukunft auf Bundesebene wieder darüber diskutiert wird, ob Zuchtsauen künftig artgerechter untergebracht werden müssen, dann wird Niedersachsen sicherlich eher für bedächtige Reformen eintreten, die den Landwirten mehr Zeit geben. Also Fazit hier, es wird sich was ändern, aber es wird keine 180-Grad-Wende geben.
Hinter die Landwirtschaftspolitik machen wir einen Haken. Jetzt gucken wir auf ein Thema, über das seit Jahrzehnten heftig gestritten wird, auf die Schulpolitik. Der neue Kultusminister Grant-Hendrik Tonne hat viele Baustellen abzuarbeiten. Viele sagen, er hat den härtesten Job in der neuen Landesregierung. Sabine Pinkenburg stellt den SPD-Politiker und seine Themen vor.
Grant-Hendrik Tonne ist Quereinsteiger. Mit Schulpolitik hatte der Jurist aus Lese im Kreis Nienburg bislang wenig zu tun. Als Vater von 4 Kindern weiß der 41-Jährige aber, wo es besonders hakt. So muss er dafür sorgen, dass in Niedersachsen künftig weniger Unterricht ausfällt.
Ich kann natürlich es auch völlig verstehen, wenn das Eltern überhaupt nicht zufriedenstellt. Und natürlich sieht man es als Elternteil mit einer sehr zurückhaltenden Begeisterung, wenn permanent Unterricht ausfällt.
Unterrichtsausfall, Lehrermangel, Inklusion. Das sind die größten Probleme, die Tonne in den Griff kriegen muss. Seine Vorgängerin Frauke Heiligenstadt war fleißig und steckte tief in den Themen. Und trotzdem machte sie mitunter keine gute Figur. Tonne hofft, erfolgreicher zu sein.
Ich definiere meine Aufgabe gar nicht so sehr darin, zu sagen, was will ich anders machen oder was wird sich verändern, sondern ich habe mich entschlossen, ein Angebot zu machen, und das ist ein Dialogangebot an all diejenigen, die mit Bildung zu tun haben. Dass man es tatsächlich schafft, auch Ruhe in ein Bildungssystem zu kriegen, dazu lade ich alle herzlich ein, daran auch mitzuwirken.
Als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion war Tonne in den vergangenen Jahren der Mann fürs Grobe. Er holte oft zu Angriffen gegen den politischen Gegner aus. Jetzt hat er eine neue Rolle. Tonne muss den Schulfrieden organisieren, den die Große Koalition ausgerufen hat. Eine schwere Aufgabe. So bereiten Gymnasiallehrer gerade eine neue Arbeitszeitklage vor. Gegen das Land und damit auch gegen den neuen Minister. Andere Verbände kämpfen dafür, dass Lehrer besser bezahlt werden. Auf den Minister kommen 5 harte Jahre zu. Noch überwiegt bei ihm die Vorfreude.
Ich habe einen unbändigen Willen, das dann auch umzusetzen. Ich habe sehr viel Lust darauf, Bildungspolitik in Niedersachsen zu gestalten.
Viele Aufgaben für Grant Hendrik Tonne. Bei mir im Studio ist weiter Michael Ort aus der Redaktion Landespolitik. Michael, wir haben es gerade gehört, Kultusminister Tonne attestiert sich selbst einen, Zitat, unbändigen Willen. Das ist ja schon mal nicht schlecht in diesem Amt. Aber was muss er besser machen als seine Vorgängerin Frauke Heiligenstadt?
Also ich finde, er muss vor allen Dingen mal raus aus der Defensive. Bei der Vorgängerin Heiligenstadt hat man das ja öfter vermisst, dass sie die Initiative ergriffen hat. Also ich hatte häufiger den Eindruck, dass sie eher reagierte als agierte. Und sie hat ihre Erfolge, die sie ja durchaus hatte, politisch nicht gut verkauft, und das gehört halt einfach dazu. Das muss Tonne anders machen. Ich glaube, das kann er auch anders machen. Dann muss er sicher auf einen guten Draht zu den Lehrerverbänden achten, also zum Beispiel Gewerkschaft GEW oder der Philologenverband. Wenn mal wieder Gymnasiallehrer an Grundschulen aushelfen müssen, wie das ja aktuell passiert, dann wäre es, glaube ich, keine schlechte Idee, die Verbände frühzeitig einzubinden. Aber er muss auch, glaube ich, im eigenen Haus Kante zeigen. Er muss deutlich machen, dass er der Chef ist. Im Kultusministerium und in den nachgelagerten Behörden hat man durchaus manchmal den Eindruck, die Beamten denken, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Da sollte der Neue tunlichst klar machen, wer Koch und wer Kellner ist.
Die Große Koalition, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, will einen Schulfrieden erreichen. Das hört sich ja erstmal schön an. Aber was genau soll das heißen, Schulfrieden?
Naja, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Streit um die grundsätzliche Ausrichtung der Schulpolitik. Gymnasien gegen Gesamtschulen oder Oberschulen statt Haupt- und Realschulen. Das waren so große Kampflinien. Dazu kamen noch Streitpunkte wie das Turbo-Abi, die Zensuren in den Grundschulen oder die Frage, wer hat das letzte Wort, wohin das Kind dann am Ende der Grundschule wechseln darf. Die Große Koalition hat nun die Chance, hier keine neuen Debatten anzuzetteln. SPD und CDU haben genau das ja auch versprochen. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas fein zu justieren, das ja, das ist sicherlich noch möglich. Aber grundsätzlich sollte man dem ganzen System eine Atempause geben, ohne große Umwälzung. Und so könnte dann ein Schulfrieden unter Kultusminister Tonne auch wirklich aussehen.
Besten Dank, Michael Ort aus der Redaktion Landespolitik. Sie hören NDR1 Niedersachsen. Unser Thema heute Abend, große Mehrheit, kleine Opposition. Niedersachsens Landespolitik sortiert sich neu. Und warum Frauen im neuen Landtag und in der neuen Regierung meistens nur eine Nebenrolle spielen, damit geht's hier gleich weiter.
NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Seit Jahren reden Politiker und Politikerinnen davon, dass mehr Frauen in die Parlamente müssen. Und dann das. Der neue Landtag in Niedersachsen ist so männlich wie seit 20 Jahren nicht mehr. Von den 137 Abgeordneten sind gerade mal 38 weiblich. Hilke Janssen.
Nicht einmal ein Drittel der Plätze im Landtag ist von Frauen besetzt. Auch im Kabinett der Großen Koalition ist der Frauenanteil kleiner als angekündigt. Versprochen hatten SPD und CDU, dass die Ministerposten genau halbe-halbe zwischen Männern und Frauen verteilt werden. Nach der Wahl wurden dann 4 Frauen in ein Ministeramt berufen und 6 Männer. CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat das Mitte November so kommentiert.
Wir haben dieses Ziel einer vollständigen 50-50-Quotierung letztendlich aufgrund der neuen Arithmetik der Zusammensetzung der Koalition nicht erreicht. Das müssen wir so akzeptieren, aber es ist auch den Gegebenheiten geschuldet. Das bitte ich schlicht zu akzeptieren.
Die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Marion Oevermöhle-Mühlbach, will das aber nicht einfach akzeptieren.
Wir haben Frauen, wir haben viele Frauen. Im Schattenkabinett waren Frauen. Und die beiden Koalitionspartner haben sich eben einfach nicht für für die Hälfte entschieden. Und das liegt nicht daran, dass wir keine Frauen haben, denn es waren Frauen da, definitiv.
Auch in den meisten Landtagsfraktionen sind die Männer klar in der Überzahl. In der AfD-Fraktion sitzt nur eine einzige Frau. Das entspricht einem Anteil von 11%. Die CDU ist nur zu 18% weiblich. Bei der FDP sind es 27, bei der SPD 34%. Nur die Grünen haben eine Quote. Die Fraktion ist also genau zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sieht vor allem bei der Regierungspartei CDU Nachholbedarf.
Ich weiß, dass die CDU-Frauen seit Jahren dafür kämpfen, dass sie wenigstens in einigen Bereichen Reißverschlussverfahren kriegen. Die nennen das immer Reißverschlussverfahren, was wir Quote nennen. Aber da passiert einfach noch nichts.
Genau das stört auch die CDU-Frauen in Niedersachsen. Offensichtlich seien Frauen in Führungspositionen in der Landtagsfraktion unerwünscht, kritisiert die Chefin der Frauenunion Krüger-Pöppelwiehe. Die Fraktion habe wohl ein, so wörtlich, rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild. Eine Kritik, die Mareike Wulff nicht ganz nachvollziehen kann. Sie ist die einzige weibliche Vizechefin der CDU-Fraktion neben 5 Männern.
Was man erstmal feststellen kann, ist, dass nur 20% der Mitglieder der CDU weiblich sind. Und natürlich ist es so, wenn sie den kleineren Anteil haben, dass sich das in allen Gremien widerspiegelt. Und das ist in der Tat ein Thema, wo wir einfach ein Zukunftsfeld haben, was wir stärker beackern müssen.
Frauen und Politik, da läuft offenbar was schief. Bei mir ist die Landtagspräsidentin Gabriele Andretta. Sie ist die erste Frau in der Geschichte Niedersachsens in diesem Amt. Schönen guten Abend, Frau Andretta.
Guten Abend.
Sie sind die erste Landtagspräsidentin. Wie fühlt sich das an, wenn man Geschichte schreibt?
Es wurde mir nicht in die Wiege gelegt und von daher bin ich mir sehr bewusst, dass es eine ganz besondere Ehre ist, dieses Amt als erste Frau ausüben zu können und begreife es auch als Chance, vielleicht etwas frischen Wind nach Niedersachsen zu bringen.
Sie haben es nach ganz oben geschafft sozusagen. Hatten Sie die nötigen Ellenbogen? Haben Sie hier geschrien? Wie ist Ihnen das gelungen, was ganz, ganz vielen anderen Frauen in der Politik nicht gelingt?
Als ich 98 in den Landtag gewählt worden bin, als Mutter von 2 Kleinkindern, mein Baby Luna wurde gerade geboren, galt ich doch als eine Exotin. Eine promovierte Soziologin, alleinerziehend, 2 kleine Kinder. Das ist eigentlich nicht das, was man sich als Abgeordnete, als Politikerin vorstellt und wünscht. Das war eine sehr, sehr harte Zeit, dass es mir gelungen ist, trotzdem den Weg zu gehen in der Politik, ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich mit der Wissenschaftspolitik ein Arbeitsfeld gewählt hatte, um das sich eigentlich niemand wirklich gedrängelt hat. Und so hatte ich doch eine Ebene und war nicht so darauf angewiesen, in Hinternzimmern zu Hause zu sein, um eine politische Karriere auch mitzubetreiben.
Sie als alleinerziehende Mutter im Landtag, Sie haben es gerade angerissen. Wie haben Sie sich damals gefühlt? Haben Sie sich willkommen gefühlt in diesem Landtag?
Nein, ich war nicht willkommen. Da ich mein Kind gestillt habe, musste ich es mit in den Landtag bringen. Und das war eine Situation, die war sehr schwierig. Es gab keinen Wickeltisch, es gab kein Willkommen, es gab auch keine Rücksichtnahme. Also daran kann man erkennen, dass es doch ein Arbeitsbereich ist, der nicht auf junge Frauen, auf junge Mütter zugeschnitten ist und wo junge Mütter nicht willkommen waren. Ich musste einen hohen Preis zahlen. Wenn ein Kind mal krank wird, Einschulung, Kindergeburtstag, das sind alles Ereignisse, wo eigentlich eine Mutter oder ein Vater gerne an der Seite des Kindes ist. Für Abgeordnete ist dies nicht vorgesehen. Es ist eine Welt, die nach wie vor zugeschnitten ist auf männliche Karrieren. Zeit für Kinder ist nicht vorgesehen.
Und deswegen haben es Frauen so schwer. Schauen wir uns dieses Thema ein bisschen genauer an. Wer blockiert? Sind es die Männer, die sagen, diese Frau soll nicht an die Spitze, soll nicht in Verantwortung kommen, soll vielleicht gar nicht in den Landtag, die brauchen wir nicht? Oder sind es die Frauen, die vielleicht zu zögerlich sind, weil sie sagen, ich traue mir diese Aufgabe nicht zu, habe dann noch die Kinder? Woran liegt es, dass die Frauen weniger im Landtag vertreten sind und dann auch weniger in Spitzenämtern?
Ich bin davon überzeugt, dass das sehr tradierte Rollenmuster sind, die wir auch heute noch nicht durchbrochen haben. Eine junge Kollegin hatte sich entschieden, nicht wieder für ein Mandat anzutreten, weil sie sagte, Politik als Abgeordnete und zwei kleine Kinder, das ist nicht zu schaffen. Eine hoch engagierte, talentierte Kollegin. Das hat mich sehr betroffen gemacht, dass selbst im Jahre 2017 junge Frauen noch vor diese Alternative gestellt werden. Und deshalb betrachte ich es auch jetzt als Ermutigung, als Präsidentin ein Signal setzen zu können, dass wir hier einen Kulturwandel vorantreiben.
Haben Sie mal persönlich im Laufe Ihrer Karriere seit über 20 Jahren Abgeordnete, viel Wissenschaftspolitik gemacht, jetzt Landtagspräsidentin, die oberste Repräsentantin des Landes, haben Sie mal gemerkt, auf dem Weg nach oben, dass Sie irgendwo ausgebremst wurden, weil Sie eine Frau waren? Also ich meine jetzt gar nicht die Geschichte alleinerziehende Mutter und schwierig, sondern tatsächlich, wenn es um Posten ging, wenn es um Karriereschritte ging, dass andere für Sie schon einen Plan gemacht hatten?
Was durchaus eine Erfahrung war, die ich machen konnte, dass ich nie ermutigt worden bin, ein politisches Amt oder den nächsten Schritt anzustreben. Ich hatte keine Kollegen oder Kolleginnen, die mich ermutigt hätten. Alles das, glaube ich, ist bei männlichen Kollegen noch etwas anders. Da wird man schon mal eher an die Hand genommen und gesagt, du könntest mein Nachfolger sein. Das hat nie jemand zu mir gesagt. Das musste ich mir wirklich hart alleine erkämpfen.
Ist das das Geheimnis des männlichen Erfolgs in der Politik? Die haben Netzwerke, die haben Seilschaften, die haben immer jemanden in der Hinterhand, der sich kümmert?
Das berühmte Old Boys Network als Karriereleiter, das hat mit Sicherheit eine ganz starke Rolle gespielt, ne, in den letzten Jahrzehnten. Aber auch hier ist etwas im Umbruch. Es gibt auch Frauen, die Netzwerke schließen. Und deshalb ist jede Frau, die eine Position an der Spitze einnimmt, eine Ermutigung für andere Frauen, diesen Weg zu gehen. Und die berühmten gläsernen Decken, die es überall gibt, auch in der Politik, zu durchbrechen.
Das ist auch eines Ihrer Ziele. Sie haben gesagt, Sie möchten den Frauenanteil im Landtag wieder erhöhen. Sie haben eben schon angedeutet, es müsste einen Kulturwandel geben. Wie muss dieser Kulturwandel dann aussehen?
Dass wir das Leitbild eines Politikers versuchen zu verändern. Ein Lebensentwurf, in dem ein Politiker 7 Tage in der Woche rund um die Uhr zu Terminen unterwegs ist, ist ein Lebensentwurf, der weder der Realität entspricht von jungen Männern und Frauen, noch sonderlich attraktiv ist.
Das heißt, im Moment, sagen Sie, ist das Bild, das Politiker von sich zeichnen, doch eher abschreckend. Wer sich Zeit nimmt für Freizeit, für Familie, für Kinder, der zeigt Schwäche, kann man das so sagen?
Der zeigt zumindest, dass er nicht in dem Umfange verfügbar ist, wie es vielleicht doch von einigen erwartet wird. Sie müssen sehen, als meine Kinder noch klein waren, als alleinerziehende Mutter, das Plenum war zu Ende. Die Kollegen treffen sich in der Kneipe zum Wein, zum
Netzwerken.
Bier, zum Netzwerken, tauschen sich aus, planen die nächsten Posten, die es zu besetzen gilt. Ich bin zum Bahnhof gerast, um bei meinen Kindern sein zu können. Und das ist eben dann doch ein Unterschied. Und auch hier finde ich zum Beispiel Termine vor Weihnachten, Sitzungstermine, ob das jetzt der Ortsverein ist, die immer sehr beliebt sind, vor Weihnachten dann doch noch eine Weihnachtsfeier abzuhalten. Das ist familienfeindlich. Da sind wir auch gefordert, uns zu verweigern. Ich tue es inzwischen.
Sinneswandel, Kulturwandel ist das eine, das Weichere, was lange, lange dauert. Es gibt aber auch ganz handfeste, ganz harte Methoden. Frankreich hat ein Paritätgesetz, das heißt, da wird der Weg für Frauen auf die Listen, auf die politischen Listen geebnet. Auch Sie können sich so ein Gesetz durchaus vorstellen in Deutschland, ist noch weit, weit weg. Was müsste durch so ein Gesetz geregelt werden?
So weit weg ist dieses Gesetz gar nicht. Es gab schon mal eine Bewegung bei uns in Deutschland für ein solches Paritätgesetz, was nichts anderes heißt, als Listen abwechselnd Mann-Frau zu besetzen, Wahllisten, und dadurch sicherzustellen, dass es auch eine gleichberechtigte Teilhabe in verschiedenen Parlamenten gibt.
Aber ich höre die Männer schon schreien, die sagen, oh Gott, wenn wir jetzt wirklich verpflichtend jeden zweiten Listenplatz an eine Frau geben, dann kommen ja ganz viele inkompetente Menschen auf die Liste, gar nicht die Politik können oder wollen, sondern einfach nur, weil sie eine Frau sind. Was halten Sie von solchen Argumenten?
Also das sehe ich sehr gelassen, muss ich Ihnen sagen. Wenn ich mich umschaue in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik mit 80-90% Männerquote, das ist nicht so, dass die alle durch Kompetenz und Brillanz dort aufscheinen. Ich würde sagen, es gibt da auch ganz viel Mittelmaß, und ich bin fest davon überzeugt, selbst wenn dann auch mal eine Frau Mittelmaß zeigt, ist das zu verkraften. Bisher ist es ja so, dass Frauen, die es an die Spitze schaffen, mindestens doppelt und dreifach so gut qualifiziert sein müssen.
Wenn ein Paritätgesetz auf Bundesebene vielleicht noch ein paar Jährchen auf sich warten lässt, in Niedersachsen gibt es eine große Koalition mit einer sehr großen Mehrheit, SPD und CDU regieren, sie könnten hier vorangehen, oder?
Das könnten wir. Ein Paritätgesetz kann auch als ein Landesgesetz verabschiedet werden. Wir werden hier versuchen, ein Bündnis zu schmieden und mit guten Argumenten zu überzeugen. Politik ist das Bohren dicker Bretter. Das sollten wir mit Leidenschaft angehen. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, in Sachen Gleichstellung ist der Fortschritt immer eine Schnecke gewesen. Jetzt haben wir Rückschritt. Das ist ein Weckruf für uns alle.
Frau Andretta, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, wünsche Ihnen eine ganz schöne Weihnachtszeit.
Danke, Ihnen auch.
Sie hören unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Heute große Mehrheit, kleine Opposition. Die Landespolitik sortiert sich neu. Wenn auf der einen Seite eine große Koalition sitzt, dann kann es auf der anderen Seite nur eine kleine Opposition geben. Genauso ist es auch in Niedersachsen. Grüne, FDP und AfD sollen die rot-schwarze Landesregierung kontrollieren. Wie schwierig das für die kleinen Fraktionen ist, zeigt uns Katrin Rigert.
Das Verhältnis von Regierung und Opposition 105-32. So klingt das neue Machtgefüge beim Applaus im Landtag. Die Grünen mussten von der Regierungsbank auf die Oppositionsstühle wechseln. Unsere neue Rolle nehmen wir gerne an, sagte Fraktionschefin Anja Piel in der Landtagsdebatte über die neue Regierung.
Sie sagen, die Große Koalition ist ein Bündnis der Vernunft. Das hört sich ein bisschen langweilig an. Wir werden Ihnen dabei helfen, dass es Ihnen nicht zu langweilig wird. Vielen Dank.
Das wird allerdings eine schwierige Aufgabe, denn die Opposition ist nicht nur klein, sondern auch gespalten. Zwischen Grünen und FDP gibt es vom Datenschutz bis zur Flüchtlingsintegration einige Schnittmengen, aber von Umwelt bis Landwirtschaft auch vieles, was die beiden Parteien trennt. Mit der erstmals im Landtag vertretenen AfD wollen Grüne und Liberale nicht zusammenarbeiten. Die AfD wiederum hat angekündigt, vernünftige Anträge zu unterstützen. Seine Fraktion, so der parlamentarische Geschäftsführer Klaus Wiechmann, werde konstruktiv mitarbeiten.
Hart in der Sache, aber anständig im Umgang. Wir müssen uns nicht mögen, aber wir müssen einen Grundrespekt voreinander haben. Ich muss respektieren, dass Sie eine abweichende politische Meinung haben, und Sie müssen respektieren, dass ich eine andere Meinung habe.
Anträge hat die AfD noch nicht vorgelegt. Die neunköpfige Fraktion muss sich erst einmal im Parlamentsbetrieb zurechtfinden. Bei den wenigen Auftritten am Rednerpult sind populistische und rassistische Töne bislang ausgeblieben. Dennoch werde die FDP nicht mit der AfD kooperieren, betont Fraktionschef Stefan Bürkner.
Weil die AfD eben auch als Gesamtpartei zu betrachten ist, und dort gibt es eindeutig auch rassistisch motivierte Strömungen, jenseits des demokratischen Spektrums Akteure, und das steht einer echten politischen Zusammenarbeit natürlich im Wege, und deshalb wird es das hier in Niedersachsen auch nicht geben.
Die FDP ist die einzige Partei, die ihre Oppositionsrolle behalten hat. Trotz der Übermacht der Großen Koalition geht der Fraktionschef davon aus, dass die FDP wichtige Themen auf die politische Agenda Niedersachsens setzen kann.
Da werden wir diese Landesregierung eben antreiben, auch Vorschläge machen, ganz konstruktiv uns einbringen und versuchen eben in unserem Sinne dann auch die Landespolitik mitzugestalten aus der Opposition heraus.
Die Landespolitik sortiert sich neu. Jetzt haben wir einen Gesprächspartner zu Gast, der am eigenen Leib erfahren hat, wie das ist, wenn der Wähler nicht so entscheidet, wie man das selbst gerne hätte. Eben noch Landwirtschaftsminister, heute Oppositionsabgeordneter. Schönen guten Abend, Christian Meyer von den Grünen.
Schönen guten Abend.
Herr Meyer, wie fühlt sich das an? Eben noch Minister, jetzt dürfen Sie ja quasi nur noch zuschauen, wie andere Politik machen. Wie geht's Ihnen?
Na, es ist natürlich schon eine Veränderung, es ist ein Rollenwechsel, aber ich habe ja vorher auch Opposition gemacht. Aber mal, das Ziel ist es natürlich schon, zu zeigen, warum man Grün braucht und dass man möglichst schnell auch wieder in eine Regierungsverantwortung kommt. Von daher ist das natürlich auch ein bisschen Wehmut, dass es am Ende sauknapp war, dass wir keine rot-grüne Mehrheit mehr haben.
Sind Sie schon angekommen in der Opposition?
Noch nicht ganz. Also man ist noch am Umziehen, man ist natürlich Veränderung. Jetzt hat man ganz neue Termine, man macht neue Themen, man macht eine Fraktionsarbeit wieder viel stärker, also Legislative, aber man hat eben nicht mehr ein Ministerium. Von daher ist das ein Rollenwechsel. Ich habe aber nicht gemerkt, dass die Arbeit weniger geworden ist. Und man ist am Umziehen natürlich. Von daher ist das eine Herausforderung, aber ich finde es auch immer wieder ganz spannend, sich auf neue Gegebenheiten einzulassen.
Ist die Oppositionsrolle für die Grünen auch eine Chance? Wenn ich auf die Landtagswahl gucke, massive Verluste. Können die Grünen in Niedersachsen in der Opposition auch zu alter Stärke zurückfinden?
Ist auf jeden Fall eine Chance. Vor allem, wir sind hier anders als im Bund hier wirklich die dritte Kraft. Wir sind die Oppositionsführer, wenn man so will. Also diejenigen, die der großen Koalition es auch Feuer machen können. Und Sie haben recht, wir haben sehr viele Stimmen am meisten an die SPD verloren, am zweitmeisten an die Linke. Und ich glaube, dass viele Menschen die Grünen vermissen in der Regierung. Und wir haben sicher auch gemerkt, dass wir manchmal der SPD zu viel Raum gegeben haben. Wir haben viele Erfolge erreicht, aber wir haben sie nicht immer im Konflikt gemacht, weil die Leute haben auch das Gefühl, sie wollen uns kämpfen sehen und nicht nur ein Ergebnis. Wir haben zum Beispiel Kohlekraftwerk Neubauverbot erreicht, aber es war geräuschlos. Wir haben dieses Moorschutzprogramm gemacht, was sehr viel bringt. Aber es war am Ende so, dass auch die SPD die Erfolge sich auf die Brust geschrieben hat und alles, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, waren am Ende die Grünen schuld und diese Arbeitsteilung darf es nicht wieder geben.
Das ist eigentlich abgehakt. Wird man überhaupt gehört als kleine Opposition? Ich meine, auch wenn Sie Oppositionsführer sind in Niedersachsen, so richtig groß ist die Opposition nicht mehr.
Ich weiß das auch noch von vor der letzten Oppositionsarbeit. Man kann mit viel gesellschaftlichem Druck auch einiges erreichen, dass dann es im Lande bei der Bildung, bei Kita-Qualität, bei der Umweltschutz auch vorangeht.
Sie könnten sich mit der FDP und mit der AfD auch zusammentun, wären eine lautere Opposition oder jeder für sich?
Es gibt da keine Koalition in der Opposition. Die Inhalte bleiben natürlich unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel an die ganzen Umweltthemen denke, da ist die FDP weit rechts von uns. Und wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Wasserschutz, um eine Landwirtschaftswende geht, wir erleben auch, dass die FDP im Flüchtlingsbereich ziemlich nach rechts driftet und mit der AfD da eher kooperiert.
Na, eine Ampel hätten sich auch mit der FDP vorstellen
können. Ja, aber das wäre auch schwieriger gewesen als eine rot-grüne Koalition, die ja auch schon nicht einfach war. Ich habe das ja gesagt, dass wir durchaus Konflikte mit der SPD auch hatten und man das natürlich jetzt auch merkt. Aber es wäre zumindest ein Versuch wert gewesen, eine solche Koalition zu versuchen. Denn die CDU wird das Land natürlich jetzt im innenpolitischen Bereich, im bildungspolitischen Bereich, in Wirtschaftspolitik ziemlich nach rechts drücken. Ja, da kommt es auf uns Grüne an, dass wir Mitte-Links diese große Koalition jetzt auch angreifen.
Aber nochmal, wie muss ich mir die Zusammenarbeit, wenn es dann eine gibt, in der Opposition vorstellen? Setzt man sich mit der FDP vielleicht hin? Aus Kreisen der FDP höre ich, ja, wir können uns sogar vorstellen, auch mal eine gemeinsame Fraktionsvorstandssitzung mit den Grünen zu machen. Verbündet man sich da, um die große Koalition unter Druck zu setzen? Nimmt man vielleicht sogar hier und da die AfD mit ins Boot?
Wir werden da, wo es inhaltliche Übereinstimmung gibt, bei Bürgerrechtsfragen mit der FDP auch mal was gemeinsam machen. Aber es wird nicht so sein, dass man sich jetzt abstimmt und jetzt sozusagen in allen Themen irgendwie gleichmäßig abstimmt, wo es in der Sache Gemeinsamkeiten gibt, wird auch kooperiert.
Wie halten Sie es mit der AfD? Bislang sind Sie nicht großartig negativ aufgefallen. Überspitzt gesagt, bislang sind Sie gar nicht aufgefallen im Landtag. Die Leute, die vorher gesagt haben, oh, die werden hier das Chaos veranstalten, die hatten bislang nicht recht. Wie sieht's aus mit der AfD? Zusammenarbeiten, ignorieren, was muss der Wähler da von den Grünen erwarten?
Also sie sind demokratisch gewählt, wir gehen fair mit ihnen um und von daher, da gibt es keine Ausgrenzung. Was wir aber ausschließen können, es wird keine inhaltliche Zusammenarbeit geben. Die AfD hat auch in Niedersachsen sehr rechtsextremistische Züge. Sie machen Politik auf Kosten von Minderheiten und sind daher am Rande und in Teilen über dem demokratischen Konsens hinaus. Und da werden wir natürlich auch immer, wenn sie dort Politik auf Kosten von Minderheiten betreiben, und Demokratie Angriffe machen, dann werden wir uns dann natürlich als Konsens der Demokraten auch wehren. Deshalb wird es keine gemeinsamen Anträge mit der AfD geben.
Christian Mayer, schönen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren.
Ja, auf Wiederhören.
Und jede Sendung ist irgendwann zu Ende. Jetzt ist es soweit. Große Mehrheit, kleine Opposition. Die Landespolitik in Niedersachsen sortiert sich neu. Das war unser Thema heute Abend. Ich bin Torben Hildebrandt. Hab mich gefreut, dass Sie dabei waren. Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Abend und genießen Sie die Weihnachtstage. Tschüss.